Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
In unserer letzten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel haben wir damit begonnen, uns mit dem Kapitel 4 im Buch der Offenbarung zu beschäftigen. Dort soll es nun auch gleich weitergehen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Auf der Mittelmeerinsel Patmos offenbart sich Jesus seinem treuen Nachfolger Johannes. 7 verschiedene Botschaften an 7 Gemeinden in der römischen Provinz Asien hat Jesus dem Johannes bereits mitgeteilt. Und nach diesen Gemeindebotschaften offenbart Jesus nun seinem Freund und früheren Wegbegleiter völliges Neuland. Jesus gewährt dem Johannes einen Blick auf den Ort der Gegenwart Gottes, einen Blick in den Himmel. Davon berichtet uns Johannes im Buch der Offenbarung ab Kapitel 4. In den Versen 1 bis 6 hörten wir bereits von der geöffneten Tür im Himmel, von dem Thron, auf dem einer saß, und von dem Licht, das von der Gestalt auf diesem Thron ausging. Dabei zeigt der Zusammenhang, es ist Gott selbst, der auf diesem Thron sitzt. Um den Thron Gottes herum sieht Johannes 24 weitere Throne, auf denen 24 Älteste sitzen. So nennt er diese 24 Wesen in der Gegenwart Gottes. Blitze sieht Johannes, hört Donner und laute Stimmen, die vom Thron Gottes ausgehen. Und er erblickt Gottes Geist, dargestellt als 7 Fackeln vor dem Thron Gottes. Schließlich berichtet Johannes von 4 weiteren Wesen, die direkt am Thron Gottes stehen. Und an dieser Stelle wollen wir jetzt fortsetzen, denn Johannes beschreibt nun jene 4 Wesen aus der unmittelbaren Nähe Gottes. Dazu lese ich aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 4, Vers 7. Dort wird berichtet, und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Das Wort für Gestalt in Vers 7 bedeutet so viel wie Wesen oder Lebewesen. Hier bezeichnet es offensichtlich 4 himmlische Wesen, die in unmittelbarer Nähe am Thron Gottes stehen. Bei dem Bemühen darum, die Bedeutung dieser 4 Wesen zu verstehen, sollten wir eines bedenken. Johannes, der altgewordene Wegbegleiter Jesu, erhält hier einen Einblick in die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes. Und vermutlich so ausführlich, wie sie noch niemals ein Mensch zu Gesicht bekommen hat. So schreibt zum Beispiel Paulus, der Zeltmacher und Theologe, über Gott, der einzige Herrscher, der König der Könige und Herr der Herren, der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Zu diesem eigentlich unzugänglichen Licht bekommt Johannes nun einen Zugang. Jesus offenbart ihm den Ort der Gegenwart Gottes. Und Johannes beschreibt, was er sieht und hört. Und dabei wird ihm ganz offensichtlich nicht jedes Detail erklärt. Es geht an manchen Stellen eben auch um den allgemeinen Eindruck, den die himmlische Gegenwart Gottes auf den alten Apostel macht. Und so will er eben manchmal einfach diesen Eindruck wiedergeben, damit wir wissen, wie real Gott und die himmlischen Wesen sind. Auch wenn wir nicht jedes Detail verstehen. Und nicht jede kleine Einzelheit in der Schilderung des Johannes weist auch auf eine besondere Bedeutung hin. So denke ich jedenfalls. Deshalb sollten wir meines Erachtens auch nicht versuchen, jede Kleinigkeit an jenen 4 himmlischen Wesen zu deuten, von denen Johannes in den Versen 6 bis 8 berichtet. Stattdessen sollten wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und sehen, wohin uns dieses weist. Einen wesentlichen Hinweis gab uns Johannes bereits in Vers 6. Die 4 Wesen sieht er in der Mitte des Himmels, direkt am Thron Gottes, den sie wohl von allen Seiten umgeben. Gott selbst hat Johannes ja offensichtlich gar nicht wirklich sehen können, sondern eher das Licht, das von Gott auf seinem Thron ausging. Doch diese 4 Wesen in der unmittelbaren Nähe Gottes, die sieht er. Liebe Hörer, Sie werden es vielleicht schon wahrgenommen haben. In seinem Versuch, die 4 Wesen zu beschreiben, benutzt Johannes in Vers 7 immer wieder die kleinen Wörtchen gleich und wie. Das erste Wesen war gleich einem Löwen und das zweite war gleich einem Stier. Johannes betont also sehr deutlich, ich sah dort keinen Löwen, sondern ein Wesen, das einem Löwen glich. Ich sah dort keinen Stier, sondern ein Wesen, das einem Stier gleich war. Ebenso handelt es sich bei dem dritten Wesen auch nicht um einen Menschen. Aber das Wesen dort am Thron Gottes hatte ein Gesicht wie das Gesicht eines Menschen. Und das vierte Wesen glich einem fliegenden Adler. Damit beschreibt Johannes im Grunde genommen Folgendes. Diese vier Wesen verkörpern gewisse Eigenschaften. Sie haben etwas Majestätisches an sich, so zum Beispiel das löwenartige Wesen, auch das adlerartige und das menschenartige. Sie verkörpern auch überlegene Kraft, wie zum Beispiel das stierartige Lebewesen. Ebenso sind sie ein Bild für überragendes Wissen, so die menschenartige Gestalt. Überragt doch der Mensch die gesamte Tierwelt mit seinem Wissen. Und schließlich finden wir auch den Hinweis auf eine souveräne Erhabenheit, so wie zum Beispiel ein Adler erhaben schwebt über den Geschehnissen auf der Erde. Schließlich nennt uns Johannes noch einen weiteren wichtigen Hinweis, der Aufschluss darüber gibt, womit wir es bei den vier Wesen zu tun haben. Davon hören wir in Vers 8. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht, und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel, und sie waren rundum und innen voller Augen, heißt es in diesem Vers. Mit dem Hinweis darauf, dass die vier Wesen voller Augen vorn und hinten sind, hatte er in Vers 6 auch begonnen, als er ihr Aussehen beschrieb. Das heißt, Johannes rahmt seine Schilderung über die äußere Erscheinung der vier Wesen ein, mit dem Verweis darauf, dass sie voller Augen sind, vorn und hinten, und rundherum und innen voller Augen. Damit deutet der Prophet an, hier begegnet uns das wesentlichste Merkmal jener vier Wesen, nämlich die unzählig vielen Augen. Diese vielen Augen mögen uns, den heutigen Hörern und Lesern der Offenbarung, rätselhaft vorkommen. Den Menschen der Antike jedoch, also auch den ersten Lesern und Hörern der Offenbarung, war das ein geläufiges Bild. Die vier Geschöpfe, über und über mit Augen versehen, stellen damit eine grundlegende Eigenschaft Gottes dar. Nämlich, dass Gott tatsächlich alles sieht und folglich von allem weiß, was in seinem Universum geschieht. Diese Eigenschaft Gottes bedeutete in den Gemeindebotschaften einen großen Trost für jene Christen, die litten und verfolgt wurden. Denn auch da konnte Jesus sagen, ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst. Denn er sieht das ja alles, und deshalb weiß er darum, wie es uns geht. Aus diesem Grund gehe ich davon aus, die vier Wesen in den Versen 6 bis 8 verkörpern mit ihrem Äußeren etwas vom Wesen Gottes, in dessen unmittelbarer Nähe sie sich ja aufhalten. Sie weisen hin auf Gottes Majestät, auf Gottes überlegene Stärke und auf sein alles überragendes Wissen und darauf, dass er erhaben ist über alles, was auf Erden geschieht. Das Wichtigste scheinen Johannes in diesem Zusammenhang aber die zahllosen Augen zu sein, mit denen die vier Wesen geradezu übersät sind. Und sie zeigen an, der da auf dem Thron sitzt, der sieht alles, was auf der Erde geschieht, und nichts ist ihm verborgen, absolut nichts. Das ist ein Trost für alle, die auf den lebendigen Gott vertrauen, und eine Warnung an diejenigen, die meinen, Gott sieht uns ja eh nicht. Liebe Hörer, Gott ist also nicht weit weg von uns, und er sieht, wie es uns geht. Gerne bietet er uns an, ihm zu vertrauen. Wer sich jedoch nicht warnen lassen will, der wird sich verantworten müssen vor Gott, der jeden gerecht richten wird. Über die vier lebendigen Wesen, die Johannes direkt am Thron Gottes erblickt, schreibt er in Vers 8 außerdem, »Und ein jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel.« Auch hier, so meine ich, wird deutlich, Johannes' Beschreibung der vier himmlischen Wesen präsentiert uns kein vollständiges Bild. Das ist offensichtlich auch gar nicht sein Ziel. Weder ein Löwe noch ein Stier hat sechs Flügel. ein Mensch auch nicht, und selbst auf einen Adler trifft das nicht zu. Die vier Wesen am Thron Gottes jedoch, sie haben sechs Flügel. Noch einmal wird hier meines Erachtens sehr deutlich, diese Wesen sind keine Tiere, beziehungsweise eines von ihnen ist kein Mensch. An ihnen ist für Johannes lediglich ein typischer Wesenszug der genannten Geschöpfe zu erkennen. Und damit spiegeln sie eine Eigenschaft Gottes wider. Die vier Lebewesen in den Versen 6 bis 8 sind also keine irdischen Kreaturen. Nein, sie sind ganz und gar himmlische Wesen. Und Johannes vermittelt uns nur einen Eindruck davon, wofür sie stehen. Doch was Johannes uns schildert, genügt wohl vollauf, um uns das mitzuteilen, was Jesus uns durch seinen Propheten offenbaren will. Mit ihren sechs Flügeln, die Johannes in Vers 8 erwähnt, erinnern die vier lebendigen Wesen unwillkürlich an die Seraphim, die Jesaja in seiner Vision im Tempel gesehen hatte, mehr als 8 Jahrhunderte vor Johannes. Auch in Jesajas Vision saß Gott auf einem gewaltigen Thron. Und auch dort waren es Wesen mit sechs Flügeln, die Seraphim, die einander zuriefen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Achten Sie einmal darauf, wie sehr das Lob der vier Wesen hier in der Offenbarung der Anbetung gleicht, die wir von den Seraphim bei Jesaja hören. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Die große Übereinstimmung, teilweise sogar wörtlich, ist nicht zu übersehen. Johannes betont dabei in Vers 8, und die vier Wesen hören Tag und Nacht nicht auf, dies zu sagen. Das heißt, die lebendigen Wesen am Gottesthron sorgen dafür, dass das Gotteslob niemals verstummt. Unaufhörlich ist ihr heilig, heilig, heilig zu hören. Das erinnert an Gott selbst, von dem es ja auch heißt, ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Das hat nichts mit menschlicher Schlaflosigkeit zu tun, sondern mit der überirdischen Unermüdlichkeit Gottes, die auch den vier Wesen eigen ist. Die Heiligkeit Gottes ist hier das große Thema. Und darüber wird hier kaum theologisiert, sondern Gottes Heiligkeit wird gelobt, gepriesen, ausgerufen und bekannt. Heilig, heilig, heilig. Die Fülle an Licht, von der Johannes in Vers 3 schrieb, findet hier wohl ihre eigentliche Deutung. Das Licht, das von Gott auf seinem Thron ausgeht, ist wohl ein Bild für seine Heiligkeit. Und die rufen die vier lebendigen Wesen aus, dreifach, unaufhörlich, Tag und Nacht. Gott ist heilig. Gott der Herr, der Allmächtige, so sprechen die vier Wesen. Dabei entspricht die Formulierung der Allmächtige in Vers 8 dem hebräischen Ausdruck Herr der Heerscharen im Lob der Seraphim bei Jesaja. Doch zum Ende hin können wir einen wesentlichen Unterschied beobachten. Die Seraphim bei Jesaja sprechen davon, dass Gottes Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt. Da geht es um eine Ortsbestimmung. Bei den lebendigen Wesen hier in Vers 8 dagegen geht es um eine zeitliche Einordnung. Der war und der ist und der da kommt. Ähnlich sprach Johannes schon von Gott ganz am Anfang seines Buches der Offenbarung. Hier hören wir es nun aus dem Mund der himmlischen Wesen am Thron Gottes. Und ihre dreifache Aufzählung scheint mit dem dreifachen Heilig vom Anfang ihres Lobes übereinzustimmen. Gott war heilig, Gott ist heilig und Gott wird immer heilig sein. Dabei deuten die letzten beiden Worte auch noch eine große Dynamik an. Denn Gott wird nicht nur in der Zukunft sein, sondern hier heißt es ausdrücklich, der da kommt. Da ist eine Bewegung angekündigt, die Gott auch in die Tat umsetzen wird. Es mag sich vieles verändern im Verlauf der Weltgeschichte, aber eines ändert sich nie. Gott ist heilig, und alles, was unheilig ist, was also nicht zu Gott und seiner Gerechtigkeit passt, zu seiner Reinheit und zu seiner unfassbaren Güte, das wird alles an Gottes Heiligkeit zerbrechen. Und es gibt für uns Menschen nur einen Weg, vor Gottes Heiligkeit bestehen zu können, nämlich durch den Glauben an Jesus Christus. Denn er bietet uns an, uns mit Gott zu versöhnen, ein für allemal. Wer darauf vertraut, den nimmt Gott an. Davon hören wir jedoch erst wieder in Kapitel 5. Das Lob des allmächtigen Gottes ist nun angestimmt im himmlischen Thronsaal von den vier Wesen, die sich in der unmittelbaren Nähe Gottes befinden. Die Anbetung Gottes beginnt also direkt am Zentrum dieser riesigen Engelsversammlung, die Jesus seinem Nachfolger Johannes offenbart. Und von diesem Mittelpunkt, vom Thron Gottes aus, breiten sich das Lob und die Anbetung wie in kreisförmigen Wellen aus. Die ersten, die erfasst werden, sind die 24 Ältesten auf ihren Thronen. Johannes beschreibt das in den Versen 9 und 10 so: Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen. Johannes benutzt hier im Griechischen bei zwei Tätigkeitswörtern eine Zeitform, die sich am besten wie folgt übersetzen lässt. Jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, dann fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt. In der Luther-Übersetzung heißt es in Vers 9 Preis. Wörtlich sprechen die vier Wesen von der Herrlichkeit, die sie Gott geben. Nach dem dreifachen Heilig in Vers 8 gehen die vier lebendigen Wesen in ihrem Gotteslob zu einem anderen Dreiklang über, nämlich zu Herrlichkeit und Ehre und Dank. All das gebührt Gott, der auf dem Herrscherthron sitzt. Dabei entsprechen sich die Begriffe durchaus. Sie lassen sich nicht eindeutig voneinander abgrenzen und gehen auch ineinander über. So ist die Heiligkeit Gottes, Vers 8, im Grunde genommen kaum von seiner Herrlichkeit und von seiner Ehre zu trennen. Und wer Gott dankt, der gibt ihm natürlich auch die Ehre, die Gott zusteht. Von der Herrlichkeit Gottes ist in der Bibel immer und immer wieder die Rede. Sie gehört zusammen mit der Heiligkeit Gottes wohl zu den grundlegendsten und wesentlichsten Eigenschaften Gottes. Dabei liegt dem hebräischen Wort für Herrlichkeit die Bedeutung schwer sein zugrunde. Damit wird das bezeichnet, was eine Person oder einen Gegenstand schwer macht, also gewichtig oder wichtig macht. Das kann zum Beispiel Reichtum sein oder Macht. Und die verleiht dem Betreffenden Ansehen und eine besondere Würde. Die Herrlichkeit einer Person verweist uns also auf seine besondere Würde und sein hohes Ansehen. Daraus ergibt sich außerdem, dass der Begriff Herrlichkeit auch Wert oder Ehre bedeuten kann. Und wenn ich jemanden Ehre bzw. ihm die Herrlichkeit gebe, heißt das folglich, ich erkenne die Bedeutung der jeweiligen Person an, seine Macht, seine Autorität und sein hohes Ansehen. Gottes Herrlichkeit verweist uns deshalb auf das höchste Ansehen, das ihm allein zusteht. Und als Gottes Geschöpfe sind wir dazu aufgefordert, unserem Schöpfer voller Ehrfurcht zu begegnen, eben wegen seiner Herrlichkeit. Es ist die unüberwindbare Macht Gottes, die sein hohes Ansehen begründet, seine Herrlichkeit. So kann Gott sagen, wenn er die ganze militärische Heeresmacht des ägyptischen Großkönigs besiegt, damit erweise ich meine Herrlichkeit. Und schließlich entspringt das Ansehen Gottes, also seine Herrlichkeit, seiner Heiligkeit. So offenbart Gott es seinem Propheten Jesaja bei dessen Berufung. Da verbinden die Seraphim, jene Wesen mit den sechs Flügeln am Thron Gottes, die Heiligkeit Gottes unmittelbar mit seiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. So rufen sie. Schließlich macht Gott uns noch darauf aufmerksam, die Herrlichkeit Gottes kann sich durchaus auch sichtbar zeigen. Dabei wird Gottes Herrlichkeit häufig auch mit dem Licht verbunden, das von ihm ausgeht. So heißt es zum Beispiel beim Propheten Jesaja: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Daher kann es gut sein, dass das Lob der vier lebendigen Wesen in Vers 9 mit der Herrlichkeit Bezug nimmt auf den Lichtglanz, den Johannes uns in Vers 3 beschrieben hat. Dort schilderte Johannes, was er sah, ohne es zu deuten. Nun erfahren wir durch die himmlischen Wesen am Thron Gottes, das ist wohl die Herrlichkeit des Schöpfers, die Johannes da geschaut hat. Auch wenn Johannes in Vers 9 von Gott immer noch mit den Worten spricht, dem, der auf dem Thron sitzt, so ist doch eindeutig, dass auch ihm mittlerweile völlig klar ist, um wen es sich dabei handelt. Denn derjenige auf dem Thron ist, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es handelt sich also um Gott selbst. Wenn Gott durch alle Zeiten hindurch und bis in alle Ewigkeit hinein lebt, lebendig ist, dann wird auch klarer, weshalb die vier Himmelswesen an seinem Thron unaufhörlich das Lob auf ihn anstimmen. Einfach deshalb, weil Gott immer da ist, schon immer da war und immer da sein wird. Aber nicht nur das. Gott ist nicht nur einfach immer da, sondern er ist lebendig. Alles Lebendige kommt von ihm. Auf dem Thron Gottes sitzt die Person, die selbst das Leben ist. Nichts und niemand zwischen Himmel und Erde ist lebendiger als Gott. Merkwürdig, dass viele Menschen meinen, Gott sei eher ein netter Onkel, der schon ziemlich in die Jahre gekommen ist, also ein müder und etwas schlaffer Zeitgenosse. Ganz anders der Eindruck, den Johannes hier bekommt. Der lebendige Gott strotzt nur so von Lebenskraft. Und deshalb wird vom Thron Gottes aus auch wirklich regiert. Gott ist die lebendige, tragende und treibende Kraft im Universum. Jedes Mal nun, wenn die vier lebendigen Wesen den lebendigen Gott auf seinem Thron loben, dann geschieht, wovon uns Johannes in Vers 10 berichtet. Dann fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt. Vom Thron Gottes, wo die vier Himmelswesen mit den sechs Flügeln ihren Platz einnehmen, geht das Lob Gottes aus, und es erfasst nach und nach die ganze Umgebung um den Thron in der Mitte. Johannes sieht in Vers 10 die 24 Ältesten auf ihren 24 Thronen, die unter Umständen sogar in einem vollständigen Kreis um den Thron Gottes herum platziert sind. Sobald von den vier Wesen am Thron Gottes die Anbetung angestimmt wird, fallen die 24 Ältesten nieder. Das Bild, das Johannes uns hier vermittelt, ist voller Bewegung. Bei aller Ehrfurcht vor dem Allmächtigen, hier herrscht keine fade Reglosigkeit. Die ganze dynamische Kraft, die auch schon von Gottes Thron ausging, findet in der Versammlung des himmlischen Thronsaals seine Fortsetzung. Auch die Anbetung des Lebendigen ist lebendig. Johannes schreibt in Vers 10, die Ältesten fallen vor Gott auf dem Thron nieder und beten ihn an. Niederfallen und anbeten gehören hier zusammen. Dabei fallen die Ältesten tatsächlich nieder auf die Erde oder auf den Fußboden. Und dieses körperliche Niederfallen bringt dann auch in der äußeren Haltung zum Ausdruck, was mit dem Wort anbeten gemeint ist. Nämlich, dass ich mich mit meiner ganzen Person dem Angebeteten unterwerfe. Demjenigen, der herrscht und regiert. Und das geschieht hier. Die Ältesten, von denen wir ja bereits in Vers 4 hörten, unterstreichen ihre Unterwerfung und Anbetung noch, indem sie ihre goldenen Siegeskränze niederlegen. Herr ist letztlich nur einer, nämlich der lebendige Gott. Und vor ihm verneigt sich hier bereits die himmlische Versammlung. In Vers 11 hören wir schließlich, mit welchen Worten die 24 Ältesten den lebendigen Gott loben. Johannes schreibt, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Die Formulierung, Herr, unser Gott, findet sich natürlich vielfach in der Bibel. Erstaunlich ist diese Formulierung in Vers 11 aber dennoch, denn das waren auch genau die Worte, mit denen der römische Kaiser von seinen Bürgern als Gott anerkannt werden wollte. Außerdem waren auch beim Kaiserkult des ersten Jahrhunderts Ehrenzeichen wie Siegeskränze vor dem leeren Kaiserthron niederzulegen. Fackeln standen um den Thron und zahlreiche Edelsteine schmückten die Szenerie. alles Elemente, die Jesus seinem Freund Johannes nun auch hier im himmlischen Thronsaal offenbart. Das Kapitel 4, das uns heutigen Hörern und Lesern so ganz und gar weltfremd erscheinen mag, war für die ersten Hörer in der Provinz Asien wohl alles andere als das. Die Botschaft der geschauten Bilder wird auch für uns somit immer klarer. Der wahre Herr, dem Herrlichkeit und Ehre und Macht gebührt, der sitzt nicht in Rom, sondern hier im Himmel, und ihn gilt es anzubeten. Der Begriff Preis in Vers 11 steht in der Luther-Übersetzung wieder für Herrlichkeit, und Kraft meint Macht. Macht heißt im griechischen Original übrigens Dynamis. Das ist das Wort, von dem auch unser dynamisch herkommt, oder die Bezeichnung Dynamit. Das war der erste Einblick in den Himmel im Buch der Offenbarung. Herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Und seien Sie Gott befohlen.